Großer Streit um die Rente im Bundestag. Die FDP will das Generationenkapital, die Aktienrente, aufblasen und stört sich an höheren Sozialabgaben. Die Grünen und die SPD verteidigen ihr Rentenkonzept und feiern es sogar ab. Wer hat recht? Wir schauen es uns an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über das Rentenpaket 2. Der Bundestag ist ja zurück aus der Sommerpause und entsprechend gibt es wieder neue Debatten im Bundestag. Unter anderem über das Rentenpaket 2, eines der wichtigsten Vorhaben, die die Ampel noch in ihrem letzten Legislaturjahr schaffen will. Es gibt aber mächtig Beef, mal wieder, wer hätte es denken können, denn die FDP ist nicht mehr glücklich mit dem, was sie eigentlich in der Koalition vereinbart haben. Die FDP stürzt sich an höheren Beitragssätzen und will das Generationenkapital, die Aktienrente, vergrößern. Das wiederum wollen SPD und Grüne nicht. Darüber wurde im Bundestag gestritten und ich habe es mir gemeinsam mit meinem lieben Freund und Kollegen Lukas Scholle angeschaut und kommentiert. Lukas ist Geschäftsführer beim Brümer Verlag und das ist unter anderem der Verlag, der zum Beispiel das Jacobin-Magazin herausgibt, werden sicherlich viele von euch kennen. Wer mehr über Lukas erfahren will, die relevanten Links gibt es unten in der Videobeschreibung. Da ich das Jacobin-Magazin schon erwähnt habe, schaut mal hier, das ist die neue Ausgabe. Es geht um die Demokratie. Den Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Das Jacobin-Magazin erscheint 4-mal im Jahr. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung ein Abo abschließt, spart ihr im ersten Jahr 10% auf das Abo. Checkt das gerne aus. Und damit stürze ich mich jetzt mit Lukas auf das Rentenpaket. So, und da sind wir auch schon. Der Bundestag ist aus der Sommerpause wieder erwacht. Hitzige Debatten stehen an und lieber Lukas, ich begrüße dich mal wieder zurück. Wir wollen heute über das Rentenpaket der Ampel sprechen. Was steckt denn in diesem Rentenpaket 2 so drin?
Moin moin, ja, du hast es schon gesagt. Auf jeden Fall stecken hier viele Konflikte drin und die Ampel droht ja schon wieder daran zu scheitern jetzt im Herbst, weil es hier grundlegende unterschiedliche Auffassungen gibt, wie sich dieses Rentenpaket entwickeln soll. Das grundlegende Problem, was die Ampel hier in ihrem Gesetzentwurf schreibt, ist, dass mit der geltenden Rentenanpassungsformel würde das Rentenniveau demografiebedingt allerdings nach 2025 sukzessive deutlich sinken oder ein niedriges Alterseinkommen der heutigen und künftigen Rentengeneration zur Folge haben. Demografischer Wandel haben wir alle schon mal gehört und dass das jetzige Rentensystem nicht so gut darauf vorbereitet ist, wissen wir alle. Und deswegen hat die Ampel zwei Lösungen parat. Die erste ist das Rentenniveau, wichtig, das Rentenniveau von 48% soll für heutige und künftige Rentenbezieherinnen dauerhaft gesichert werden. Kleiner Hinweis, es ist nicht der Beitragssatz, der hier als festgesetzte Variable genommen wird, sondern das Rentenniveau. Darauf werden wir gleich noch mehrmals zu sprechen kommen. Da sehen wir einmal die Tabelle, die Maurice gerade aufgemacht hat. Ganz oben ist der alte Vorschlag oder der jetzige, die jetzige Gesetzeslage, wo das Rentenniveau absinkt, aber trotzdem der Beitragssatz immer weiter steigt. Das sind die oberen beiden Zahlen.
Und ja, also konkret würde das bis 45 auf 45% würde das Rentenniveau abfallen, 3 Prozentpunkte unter dem heutigen. Und der Beitragssatz trotzdem steigen auf 21,3 von 18,6.
Genau. Und dann haben wir hier einmal die Variante mit Maßnahmen und ohne Generationenkapital. Da würde das Sicherungsniveau, sehen wir, ist festgeschrieben, kann nicht unter 48% sinken. Bedeutet, dass der Beitragssatz aber natürlich weiter steigen muss als in der vorherigen Variante. Und wenn wir jetzt noch mal Variante C sehen, da ist wieder die 48% festgeschrieben und man hat noch ein bisschen Generationenkapital dazu, was dann 2045 0,4% Unterschied ausmacht zwischen den beiden Maßnahmen. Also wir sehen, dass hier die essentielle Variable, die festgeschrieben wird, ist der Beitragssatz, wonach das Sicherungsniveau natürlich und der Beitragssatz ist dann die flexible Variable, die sich dann errichtet.
Ja, und die entscheidenden Änderungen sind einmal, wir erhöhen den Beitragssatz erstens und zweitens, wir führen das Generationenkapital ein, auch genannt Aktienrente, ist aber gar nicht die Aktienrente, die Christian Lindner mal wollte, spielt aber ein anderes Thema an. Dieses Generationenkapital ist wie groß?
Das Generationenkapital soll bis 2036 200 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen werden. Wie groß jetzt dann die Buchwerte sein werden bis 2038, halt ein Vielfaches davon, je nach Aktienlage. Oder halt vielleicht auch kein Vielfaches davon, man weiß es nicht. Wenn dann quasi 2036, wenn eine Auszahlungsphase beginnen soll, gerade ein Aktiencrash ist, kann es auch natürlich weniger als 200 Milliarden sein. Das kann schon mal vorkommen.
Ja, also bis 2036, beziehungsweise ganze Zeit soll ja eingezahlt werden. Heute sind es 12 Milliarden im Jahr 24 und das soll dann steigen, gemeinsam mit der oder gekoppelt an die allgemeine Lohnentwicklung, irgendwie 3, noch was Prozent im Regelfall, auf dann 22 Milliarden, die eingezahlt werden im Jahr 45. Und ab dem Jahr 36 sollen jedes Jahr 10 Milliarden daraus genommen werden. Und du sagst jetzt, man kann gar nicht wissen, wie groß das ist, weil das, was da eingezahlt wird, je nachdem, wie die Aktien performen, die da kaufen, ist es dann eben mehr oder weniger. Im Bestfall mit Gewinn. Natürlich im Worst Case, je nachdem, wann man guckt, kann es auch mal sein, dass das weniger ist als eingezahlt. Das hoffen wir mal alle nicht. Aber das ist die Logik. Und 10 Milliarden sollen dann jedes Jahr entnommen werden. Der Fonds aber trotzdem weiter wachsen, weil die Einzahlungen größer sind als die Ausschüttungen. Und das macht dann, um wieder zurückzukommen auf die Tabelle, im Jahr 45 0,4 Prozentpunkte Beitragserhöhung aus, die man sich spart. Also der Beitragssatz wird nur um 22, oder auf 22,3% erhöht wegen des Generationskapitals. Ansonsten müssten es 22,7 sein, um eben das Niveau von 48% zu halten. Jetzt muss man dazu noch sagen, Rentenbeitragssatz wird ja auch durch zwei geteilt, ne? Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich das. Das heißt, der Arbeitnehmer spart 0,2 Prozentpunkte Beitragssatz durch das Generationenkapital, korrekt?
Genau.
Und darüber wurde im Bundestag debattiert, kräftig. Wir schauen uns heute die Videos an von Johannes Vogel von der FDP. Der ist ja sowieso in der FDP derjenige, der das Konzept, ich glaube, sogar entworfen und stark gemacht hat. Ne? Der sitzt auch regelmäßig dann bei Lanz und verteidigt das und stellt das vor. Und dann haben wir den Ex-Verdi-Chef, der bei den Grünen ist, Frank Psyxke, das Konzept, die Beitragserhöhung insbesondere verteidigt. Johannes Vogel findet das Generationenkapital gut, aber die Beitragserhöhung nicht, ne?
Ja, so teilen sie sich den Gesetzentwurf. Also es ist halt so ein typischer Kuhhandel-Gesetzentwurf. Einmal kriegt die SPD was und einmal kriegt die FDP was.
Okay, dann starten wir mit Frank Psyxke.
Frau Präsidentin, Abgeordnete. Wir erinnern uns, mit der Riester-Rente wurde das rentenpolitische Leitmotiv einer annähernden Sicherung des Lebensstandards ersetzt durch das Ziel der Beitragssatzstabilität. Dafür wurde in Kauf genommen, dass das Rentenniveau sinkt. Von 53% des Bruttolohns eines Standardrentners mit 45 Beitragsjahren auf heute 48,2 und dann weiter auf 44,9% in 2045. Die Folge: hätten wir 2023 schon das Niveau von 44,9% gehabt, hätte jemand, die oder der 40 Beitragsjahre aufweist und stets 70% des Durchschnittslohns bekommen hat, das entspricht aktuell rund 3.200 Euro brutto im Monat, da liegt mal glatt ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen drunter, eine Netto-Monatsrente vor Steuern von 1.053 Euro. 1.053 Euro, damit wäre man in Städten wie München oder Stuttgart im Grunde auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Aber nach jahrzehntelangen Beitragszahlungen nicht mehr Rente zu bekommen als jemand, der oder die nie auch nur einen Cent Rentenversicherungsbeitrag gezahlt hat, das führt zu einer massiven Delegitimierung der Rentenversicherung. Das ist nicht hinzunehmen. Deshalb stabilisieren wir das Rentenniveau jetzt langfristig. Wir nehmen dabei bewusst einen absehbar stärkeren Anstieg des Beitrags in Kauf. Bis 2045 wird das Beitragsniveau um bis zu 1,4% stärker steigen als nach geltendem Recht. Dies entspricht für Durchschnittsverdienende nach heutiger Kaufkraft einer Brutto-Mehrbelastung von rund 25 Euro im Monat. 25 Euro im Monat. Im Gegenzug wird das Rentenniveau stabilisiert. 2035 bedeutet das für Durchschnittsverdienende 115 Euro mehr Rente im Monat. Das behebt nicht alle Altersarmutsrisiken, ist aber ein wichtiger Schritt, ihnen entgegenzuwirken. Bei der Union hat das zu wütenden Reaktionen geführt. Von Aufkündigung des Generationenvertrages ist da die Rede. Nun müssten die Jüngeren noch mehr zahlen, sagt Spahn. Und sowieso ist alles auf Sand gebaut.
Kleiner Hinweis, das sagt nicht nur die CDU, das sagen ja auch die ganzen FDPler. Kommen wir gleich dazu, es wird auf jeden Fall lustig. Ja.
Einmal davon abgesehen, dass solche Äußerungen typisch sind für die in bestimmten Kreisen chronische Unterschätzung der Leistungsfähigkeit unserer Rentenversicherung. Die Beschwörung eines Generationskonfliktes bei der Rente geht auch in der Sache fehl. In der Rentenpolitik kämpft Alt nicht gegen Jung und Jung nicht gegen Alt. Die jungen Beschäftigten, die heute einzahlen, sind doch die Alten von morgen, die dann von der gekürzten Rente leben müssen. Für die einen wie für die anderen. Für die Rentnerinnen von morgen wie für die heutigen gilt gleichermaßen. Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, müssen eine Rente bekommen, die vor Armut schützt. Das ist eine Grundforderung sozialer Gerechtigkeit. Ihr tragen wir mit diesem Gesetz Rechnung.
Ja, ein Plädoyer für die höheren Beiträge, dass das schon okay sei. Mal ausgerechnet in Euro und Cent, 25 Euro für den Durchschnittslohn hat er ja da, glaube ich, genommen, was dann die Rente um mehr als 100 Euro erhöht. So, das ist der Trade-off. Okay, kann man schon verstehen. Allerdings hat er am Ende aus meiner Sicht einen Fehler gemacht, nämlich zu sagen, dass ja die Jungen davon profitieren, wenn die Renten heute nicht gekürzt werden. Kann man so noch nicht sagen, denn wir wissen ja noch gar nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir Jungen alt sind, wie sieht dann die Demografie aus, wie produktiv ist dann die Volkswirtschaft, da kann sogar unsere Rente mit weniger Beitrag, mit weniger Niveau und auch mit weniger Beiträgen deutlich besser sein als heute, weil es ist ja ein ziemlich singuläres Problem, was wir haben. Viele Babyboomer, die in Rente gehen, dadurch viele Rentner im Allgemeinen und wenig Erwerbstätige, die nachkommen. Wie das bei uns sein wird, ist überhaupt noch nicht festgelegt. Also ist ja ganz nett, ne? Ich verstehe, wohin er damit will, aber ich würde einfach sagen, kann man schlicht und ergreifend heute noch nicht sagen.
Voll. Und ein Punkt, den ich auch noch machen würde, ist, weil er das so als soziale Initiative dargestellt hat, ist, natürlich ist das zum Teil, aber die soziale Variable hier ist vor allem ja die Beitragsbemessungsgrenzen, ob die Einkommensstarken oder sehr Einkommensstarken mit einzahlen oder Politiker mit einzahlen und Selbstständige mit einzahlen und so weiter oder halt nicht. Das ist, glaube ich, eher die entscheidende Variable, um kurzfristige demografische Probleme, die schiebt man damit natürlich nur auf, aber zu lösen hinsichtlich der Finanzierung der Rentenkasse und natürlich auch die Frage, wie man dann das Äquivalenzprinzip, das quasi man für die eingezahlten Euros ähnliche Ansprüche bekommt, wie man das verändert, wo die SPD ja zum Beispiel, also Frank Dürske ist ja bei den Grünen, wo die SPD oder Saskia Essinger ja schon mehrmals gesagt hat, wir müssen das Äquivalenzprinzip aufweichen. Was bedeutet, dass die Reichen mehr einzahlen, als sie später rausbekommen? Das ist dann natürlich, das ist die kernsoziale Frage, glaube ich, bei der Rente. Neben anderen, wie zum Beispiel, dass natürlich reiche Rentner länger leben als arme Rentner und so weiter, gibt es da natürlich viele komplexe Probleme.
Ja, wobei auch richtig ist, dass höhere Sozialabgaben regressiver wirken, würde jetzt der Steuernerd sagen, als eine höhere Einkommenssteuer, weil die Sozialabgaben, erstens, du hast schon erwähnt, Beitragsbemessungsgrenze, bei Rente liegt die knapp über 7.000, glaube ich. Das heißt, wenn man mehr verdient, zahlt man darauf nicht mehr in die Rente ein. Also keine auf das Einkommen, was da drüber liegt, geht nichts mehr in die Rentenkasse ab. Und gleichzeitig gibt es da keinen progressiven Verlauf. Ja? Also ab einer gewissen Höhe ist einfach dieser Flat-Betrag von im Moment 18,6%, bald dann 22,3% in 2045 oder was. So, und den zahlt der Geringverdiener, der Mittelschichtsverdiener und auch der Topverdiener, allerdings der Topverdiener nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Heißt, steigende Sozialabgaben treffen die Mittelschicht viel stärker, als wenn man zum Beispiel eine Einkommenssteuer was macht. Und die Alternative zu Generationenkapital und Beitragserhöhung ist höherer Bundeszuschuss. Das sind jetzt schon 100 Milliarden. Wenn man sagt, wir erhöhen den Bundeszuschuss und würden beispielsweise dafür einfach die Einkommenssteuer erhöhen, ja, also über ein Prozentpünktchen meinetwegen drauf, wäre das sogar für kleine und mittlere Einkommen noch günstiger gewesen, als das jetzt über die Sozialabgaben zu lösen. Er verteidigt das als Lösung, die schon okay ist, aber es ist nicht die sozialste und es ist, wie du gesagt hast, da an dieser Bruchlinie entläuft nicht quasi der Kernkonflikt sozialer Gerechtigkeit.
Ja, eine spannende Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil du hast natürlich recht, dass quasi das Rentensystem ökonomisch gesehen eine Flat-Tax ist, von der Logik her, ja, weil es halt für alle der gleiche Prozentsatz ist. Allerdings, wenn du das Äquivalenzprinzip natürlich veränderst, haben die Reichen weniger raus und dadurch entfaltet sich eine progressive Wirkung, sodass die Armen jeden Euro wieder raus haben und die Reichen halt weniger Euros wieder raus haben. Das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke.
Das stimmt bei der Rente, genau, ja.
Ja, aber gut.
Aber zum Beispiel hast du ja dieselbe Logik auch bei Kranken- und Pflegeabgaben und da hast du kein Äquivalenzprinzip, weil da ist die Leistung ja die gleiche.
Voll.
Ja. Ja. Okay, wir hören uns mal an, wie Johannes Vogel sich darüber aufregt, dass die Beitragssätze steigen.
Johannes Vogel, der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP und erste parlamentarische Geschäftsführer, hat im Vorfeld ja gesagt, so kann die FDP-Fraktion dieses Gesetz nicht mittragen.
Diese Woche haben wir den 75. Jahrestag der Konstituierung des Deutschen Bundestages gefeiert. Der Deutsche Bundestag ist das Herzstück unserer Demokratie. Wir sind der Gesetzgeber. Als gewählte Parlamentarier ist es unsere Aufgabe, für die finale Fassung eines Gesetzesentwurfs Verantwortung zu übernehmen. Umso mehr, je größer die Bedeutung der zu diskutierenden Frage ist.
Hintergrund, die FDP hat ja eigentlich längst am Koalitionstisch zugestimmt zu diesem Rentenpaket, nur deswegen geht es ja eigentlich weiter. Fängt jetzt aber wiederum an zu sagen, oh, das geht ja gar nicht, auch mit Blick auf deren eigene katastrophalen Umfragewerte und wollen eben, dass die Beitragssätze nicht so viel steigen und vielleicht das Generationenkapital noch was größer wird. Und das verteidigt er jetzt hier nach dem Motto, ja, der Bundestag ist ja hier das Kernstück unserer Demokratie, das Herz, gar nicht irgendwie unser Koalitionsausschuss und deswegen ist es gerechtfertigt, dass wir als FDP hier unsere eigentliche Koalitionsvereinbarung nochmal aufschnüren wollen.
Und die Bedeutung der Frage, die wir hier heute anfangen, parlamentarisch zu beraten, die ist enorm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie ist enorm wichtig, weil wir ein Rentensystem brauchen und schaffen können, auf das sich Großeltern, Kinder und Enkel verlassen können in diesem Land. Ein Rentensystem, das dauerhaft stabil ist und ein Rentensystem, aus dem alle Menschen im Alter wieder mehr rausbekommen. Sie ist auch enorm folgenreich, weil dieser Gesetzentwurf Weichenstellungen vornimmt, die weit über eine Legislaturperiode, eine Koalition und eine Partei hinausreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierung legt uns hier mit dem Generationenkapital wirklich eine historische Weichenstellung vor.
Das ist lustig, weil ähnliche Äußerungen mit historischer Weichenstellung, Innovation und historische Chancen und sowas kommen auch von Grünen und SPD. Gucken wir später nochmal rein, das ist auch sehr, sehr lustig. Dass das so, also dass die Meinung geteilt wird, diese Euphorie von der deutsche Staat geht an die Börse.
Endlich beginnen wir die Chancen von Aktien für die gesetzliche Rente zu nutzen. Und wenn dazu dann noch der zweite sehr kluge Vorschlag des Bundesfinanzministers für ein Altersvorsorgedepot in der privaten Altersvorsorge käme, dann geht unser Land einen großen Schritt in Richtung Aktienkultur und in einen Schritt in Richtung einer Rente, aus der die Menschen wieder mehr rausbekommen. Lieber Kollege Hermann Dröhe, was hat eigentlich die CDU in ihrer Regierungszeit für diese Richtung getan? Da können Sie ja mal ehrlich in den Spiegel schauen. Im Koalitionsvertrag steht allerdings auch, dass die sogenannte Haltelinie generationengerecht abgesichert werden muss. Und das stellt die Frage nach der Balance.
Also Hermann Gröhe hat sich sichtlich geärgert, ja. Also wie so ein Ultra auf der Stadiontribüne war er kurz davor, aufs Feld zu laufen.
In diesem Gesetzentwurf. Der Arbeitsminister legt uns hier einen Vorschlag vor, der enorme Steigerungen der Rentenbeiträge gesetzlich festschreiben würde. Ich bin überzeugt, Stabilisierung der Rente kann nicht bedeuten, wir erhöhen einfach die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jungen immer weiter. Das ist es nicht.
Vor allem das so krass zu sagen, so ganz grundsätzlich, ja, also er lehnt die Idee, höhere Beiträge für höheres Rentenniveau hier grundsätzlich ab, dabei würde das Generationenkapital ja nur 0,4 Prozentpünktchen abfedern. Und also, wie groß müsste das Generationenkapital sein, um dann bei den Beitragssätzen von heute zu bleiben? Ja, also 0,4 Prozentpunkte bringen also diese 200 Milliarden, die da reinballern. Wenn man jetzt überlegt, dass man fast 4 Prozentpunkte bräuchte, müsste das also mal 10 sein. Die müssten also nicht 200 Milliarden da reinballern, sondern 2 Billionen Euro. Ne? Nur, dass wir die Dimensionen mal klar haben.
Und vor allem, das ist ja noch besonders spannend, also haben wir noch nicht, sind wir noch nicht näher drauf eingegangen, aber es ist ja hier eine finanzielle Transaktion. Bedeutet, der Staat kann dafür Schulden machen. Es belastet jetzt nicht unmittelbar den Haushalt, aber es erhöht natürlich trotzdem die Schuldenquote des Landes Deutschland, weil Schulden erhöhen sich, Bruttoinlandsprodukt nicht und wird es auch nicht erhöhen dadurch, weil natürlich das Geld ins Ausland fließt erstmal. Bedeutet natürlich, dass wenn wir dann halt irgendwelche EU-Regeln haben, die halt auf einer Schuldenquote basieren, dadurch andere Ausgaben indirekt verdrängt werden. Im Zweifel dann, wenn man da auch 2 Billionen jetzt machen würde, könnte auch natürlich der Bundesanteil für die Rente dann darunter leiden, weil man halt weniger ausgeben kann und die Schuldenquote reduzieren muss. Wie irrsinnig.
Und wir haben ja jetzt mit 60% Schuldenquote liegen wir ja bei 2,5 Billionen Euro. Das heißt, das würde dann fast verdoppelt werden, nur weil die FDP die Beiträge niedrig halten will. Schuldenquote dann, gut, die Wirtschaftsleistung wird dann auch ein bisschen höher sein, ja, aber würde Schuldenquote von keiner 100% bedeuten, ob Christian Lindner und die FDP das verkaufen wollen, statt höhere Beiträge? Man weiß es nicht, ja.
Ja.
Und über dem einst postulierten Ziel von 40% Sozialversicherungsbeiträgen. Martin Werding, Wirtschaftsweise der Bundesregierung, sagt, dass wir mit diesem...
In allererster Linie Wirtschaftsweise der Arbeitgeberseite. muss man vielleicht dazu sagen.
Rentenpaket. Und mit den Entwicklungen in der Kranken- und Pflegeversicherung auf 50% Rentenbeiträge zugehen würden. 50%, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da kommen die Steuern noch obendrauf. Das können wir alle nicht wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also mir ist jetzt ad hoc nicht klar, wie er auf die 50% kommt. Dir?
Über die, also quasi an den Lohnkosten, dass das quasi...
Ah, verstehe, die meint er.
Arbeitgeberbrutto sozusagen.
Ah, ja, okay.
Ja.
Er meint also nicht den reinen Rentenabgabesatz, der dann so hoch sein müsste irgendwann, sondern die 50%, verstehe. Oh ja, die magische 50%-Grenze.
Mhm. Ja, genau.
Wobei die magische Grenze ja schon bei 40% liegt, ne?
Es gibt da mehrere.
Ja, jedes mag ich.
Weiter steigende Beiträge hieße immer weniger netto. Heute schon ist es ein Problem für unseren Standort, dass wir Weltmeister bei Steuern und Abgaben sind. Und gerade in Zeiten, wo wir merken, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht selbstverständlich ist, muss die langfristige Finanzierbarkeit und die Richtung aller Maßnahmen stimmen. Denn der Wohlstand von morgen, der beruht auf den Taten von heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es offen zu sagen, man wird diese Mehrkosten auch nicht alternativ einfach aus Steuermitteln finanzieren können. Dafür sind sie zu viele. Wir reden über die Größenordnung von 5 Sondervermögen für die Bundeswehr. 500 Milliarden Euro. Jährlich betrachtet wären das bald mehr Zusatzkosten, als wir heute für Bildung und Forschung im Bundeshaushalt ausgeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einem Land, das investieren muss in Innovation, in Verteidigung, in Infrastruktur, in die Startchancen seiner Bürgerinnen und Bürger, kann es kein Weg sein, das aus Steuermitteln finanzieren zu wollen. Das wäre kein...
Hat er jetzt eigentlich die Summe gesagt? Er hat erstmal gesagt, 5 Sondervermögen. Über welchen Zeitraum? Erstmal Stockflow inconsistent. Und dann... Wie Forschung und Entwicklung im Bildungsministerium, ja, hat jetzt jeder die Zahlen parat. Also redetechnisch sehr schlecht, glaube ich.
Ja, was er meint, kann man hier wieder an dieser schönen Tabelle ablesen. Hier, dass die Rentenausgaben in Milliarden Euro heute 370 betragen und dann in Zukunft fast 800 Milliarden. Ich glaube, das ist der Anstieg, den er meint.
Ja, sollte er da vielleicht auch sagen, so ganz konkret in Zahlen gebunden, weil sonst ist es natürlich total unverständlich.
5 Sondervermögen sind es noch nicht, ne? 4 und ein bisschen, da kommt er schon mit aus. Aber das ist das, was er hier meint, dass wir 2045 immer natürlich auch eine ganz andere Wirtschaftsleistung beispielsweise haben. Deswegen ist dein Hinweis komplett richtig. Ist hier natürlich nicht mit eingepreist. Das heißt, diese 400, was haben wir jetzt, 370 zu 800, diese 428 Milliarden Euro mehr über den Daumen gepeilt, die wirken erstmal total groß, aber es ist ja 20 Jahre bis dahin. Da haben wir 20 Jahre, jedes Jahr 2% Inflation und 20 Jahre jedes Jahr Wirtschaftswachstum und höhere Löhne. Also, ja, sollte man alles berücksichtigen und mit einrechnen.
Eine Alternative, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb müssen wir da noch mal ran. Unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat uns bei der eben schon erwähnten 75-Jahr-Feier zu Recht eine Anforderung ins Stammbuch geschrieben. Sie hat gesagt, wir sollten arbeiten, ich zitiere, ohne schnelle Scheinlösungen. Deshalb sage ich als selbstbewusster Abgeordneter, dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir
ohne schnelle Scheinlösungen. Wieso muss ich jetzt an dieses 49-Punkte-Wirtschaftspaket denken, was ja, wie Habeck uns immer schön gesagt hat, 49 Überschriften, wohinter 130 Maßnahmen stecken, die 0,4%
Ja, passt gut.
Alle gemeinsam ehrlich und gründlich nochmal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade in dieser Legislaturperiode haben wir es doch erlebt, dass uns absehbare Versäumnisse früher oder später einholen. Uns darf die Demografieabhängigkeit des Rentensystems nicht einholen, wie uns die Abhängigkeit von Putins Gas eingeholt hat. Sondern bei den großen Fragen müssen wir in Jahrzehnten denken und nicht in Legislaturperioden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist meine tiefe Überzeugung.
Merkt man bei der FDP immer, wenn die dafür ist, die Schuldenbremse in einem Jahr ganz penibel einzuhalten, aber wenn dafür ein paar Brücken einstürzen, ist denen egal. Also die denken immer sehr langfristig.
Wir können die Probleme des Rentensystems nicht einfach mit Geld zuschütten. Das wäre nicht nachhaltig. Aber wir können Rentenreformen gemeinsam schaffen.
Nicht mit Geld zuschütten. Was ist denn das Generationenkapital sonst, wenn nicht mit Geld zuschütten?
Ja, erstens das und zweitens, also Renten sind ja nun mal Geld. Geldleistungen, die ausgezahlt werden. Woher die jetzt kommen, ist ja die Frage, aber es ist immer Geld, ja, ob die Leute es von ihrem Lohn abzwacken, ob der Staat es sich beschafft, indem er Anleihen verkauft, ob es aus quasi Steuermitteln aus dem Bundeshaushalt, also es ist immer Geld. Gut, also Johannes Vogel weiß natürlich, echte Arbeit ist, wenn Geld arbeitet und das macht es ja im Generationenkapital, deswegen, da geht es nicht nur um Geld zuschütten, da wird hart gearbeitet.
Das ist nochmal ein guter Hinweis, wie quasi die Umverteilungswirkung ja ist im Generationenkapital, weil wenn das global angelegt werden soll und dann in 20 Jahren die entsprechende Rendite haben soll, dann funktioniert das wahrscheinlich maßgeblich darüber, nicht über Abverkäufe, sondern über Dividendenausschüttung aus diesem Generationenkapital. Bedeutet, Firmen im Ausland, vor allem wahrscheinlich dann in China und in den USA, vielleicht auch in Indien, dort werden Gewinne erwirtschaftet von den Arbeitern und von den Firmen. Und diese fließen dann nach Deutschland und implizieren bessere Renten, was natürlich erstmal ganz grundsätzlich fragwürdig ist, ob das überhaupt so sein muss in einem hochproduktiven Land, das quasi die Gelder aus dem Ausland kommen. Also, ja.
Aber ja, Deutschland hat ja kein Problem mit. Wir sind ja Exportweltmeister und feiern uns dafür. Die anderen machen die Schulden für uns und die anderen finanzieren dann demnächst auch unsere Renten. Aber das spricht natürlich, guter Punkt, den du da machst, das Kernproblem Rente an. Rente ist einfach immer Umverteilung. Leute, die nicht mehr produzieren, wollen konsumieren. Und selbstverständlich wollen wir denen das ermöglichen. Wollen wir ja Kindern auch ermöglichen. Ja, die konsumieren auch, wenn sie geboren werden und müssen dafür nicht in die Werkbank. So, und dafür muss man denen eben Kaufkraft geben, also Geld geben. Woher das kommt, darüber kann man sprechen, aber so zu tun, als käme das aus dem Nichts, wenn man das irgendwie am Aktienmarkt anlegt und das vermehrt sich irgendwie von alleine, es ist halt, also Wähler auch für dumm verkaufen.
Voll, klar.
Die Rente und unser Rentensystem insgesamt wieder stärken. Es ist möglich. Lieber Kollege Markus Kurt, du hast eben das Beispiel Schweden angesprochen. Es geht bei der Rente eben nicht um die Frage jung gegen alt, sondern es geht um die Frage, wie viel neues Denken wir zulassen. Das schwedische Beispiel macht vor, dass es gelingen kann, die Rente für alle Generationen zu stabilisieren und sogar wieder dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau in der gesetzlichen Rente wieder steigt und nicht nur bei 48% verharrt. Das ist doch gerade für diejenigen wichtig, die auf die gesetzliche Rente angewiesen sind. Ich finde, stärker steigende Renten statt stärker steigende Beiträge, das muss das Ziel aller Politik in der Rentenfrage sein.
Also mehr Geld aus dem Ausland statt Geld von deutschen Arbeitern, von der Logik her.
Ja, ja, ja.
Kolleginnen und Kollegen. Hubertus Heil hat in der Haushaltsdebatte zu Recht gesagt, diese Koalition zeichnet sich dadurch aus, dass sie nach intensiven Debatten zu guten Lösungen kommt.
Bruder, bestimmt. Hat er vorher was geraucht oder was, der Kollege?
Ich finde, das muss der gemeinsame Geist für die gründlichen parlamentarischen Beratungen.
Der guckt gerade erstmal, ob er das wirklich gesagt hat.
Danach Rednerkorrektur. Ja.
Der schickt schon eine Mail an die Protokollanten. Die Stelle bitte rausnehmen, habe ich niemals so gesagt.
Ich bin sicher, Kompromisse und eine bessere Lösung und eine bessere Balance sind möglich. Und auf diesen Weg sollten wir uns jetzt machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, wie philosophisch, Mensch.
Voll, aber leider habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, in welche Richtung es konkret gehen soll. Weil ja, also die Variablen sind klar. Also man hat Rentenniveau, Beitragssatz und Generationenkapital. Man hat noch ein paar andere Variablen, also wo sie nicht rangehen. Beitragsbemessungsgrenze und einzahlende Leute. Da ja, hat man, oder Äquivalenzprinzip, aber das ist alles ausgeklammert. Und eigentlich ist jetzt aus meiner Sicht nur die Variable, dass sie das Generationenkapital hochballern. Das bringt jetzt auch nicht allzu viel. Aber es ist natürlich verhandlungstaktisch eigentlich schon, also könnte natürlich zugunsten der FDP ausgehen.
Ja, und wenn sie das Generationenkapital aber ja hochballern, schneiden sie sich an anderer Stelle ins eigene Fleisch, weil, wie gesagt, die Schuldenquote ja hochgeht, auch wenn es nicht auf die Schuldenbremse angerechnet wird, okay, aber auf die Schuldenquote eben doch schon. Und Christian Lindner feiert sich ja eigentlich dafür, dass er die gesenkt hat, obwohl er da selber gar nichts für konnte, aber egal. Jedenfalls, ja, ist das irgendwie komisch. Und wie du hast recht, er macht nicht einen konkreten Vorschlag, wohin es denn jetzt gehen soll. Nur man solle ehrlich und gründlich darüber debattieren. Ich weiß nicht mal, ob man sich in der FDP dazu wirklich einig ist, was man da will. Weil ich kann mir vorstellen, dass Johannes Vogel, der das Konzept entworfen hat, der da jetzt irgendwie sein Original irgendwie durchbekommen will und das Generationenkapital größer machen will oder da eine echte Aktienrente draus machen will, da was anderes denkt als beispielsweise Christian Lindner, der das einmal verhandelt hat und weiß, was immer die Leute von mir da wollen, kann ich vielleicht gar nicht abbilden. Ja.
Voll, und der hat auch in einem Interview jetzt während des öffentlichen Rentenstreits nochmal gesagt, dass das Kabinett ja einen Beschluss gemacht hat und er dazu stehe, so sinngemäß hat er das gesagt. Was natürlich interessant ist, weil er ist ja trotzdem FDP-Chef weiterhin und ja, kann natürlich sein, dass er da seine Fraktionskollegen vorschickt in die Debatte, weil er es selbst nicht machen will oder kann oder was auch immer. Aber kann auch sein, dass natürlich jetzt hier Johannes Vogel dann einfach gegen die Wand läuft, wenn der keine Unterstützung von hinten hat.
Ja, hören wir uns zum Schluss nochmal an, was du eben schon mal versprochen hattest, nämlich wie Lennart Öl von der SPD und Katharina Beck von den Grünen denn das Novum Generationenkapital abfeiern. Also, wir beginnen mit Lennart Öl, ein junger Abgeordneter der SPD, der Folgendes abfeiert.
Das werden wir nun ändern. Wir werden mit dem Generationenkapital die Bürgerinnen und Bürger an den Erfolgen des Kapitalmarkts beteiligen. Der globale Aktienindex, der 23 Industrienationen abbildet, hat zum Beispiel über 40 Jahre hinweg, also ein Arbeitsleben, und darüber reden wir ja in der Rentenpolitik, eine jährliche Rendite von 8,4% erwirtschaftet, trotz Ölkrise, trotz Finanzkrise, trotz Corona-Krise. Das bekommen Sie auf keinem Tagesgeld- oder Festgeldkonto.
Ja, mit schelmischem Grinsen am Ende. Mensch, also das hätte auch von jedem FDPler kommen können. Endlich wird doch der gemeine Arbeiter am Kapitalmarkt beteiligt. Da können die doch glücklich sein, oder?
Ja, voll. Und als Sozialdemokrat das so zu fordern halt, wenn man halt vor den Augen hat, dass das Geld aus dem Ausland kommt, von den Arbeitern erwirtschaftet. Ich weiß jetzt nicht, ob Lennart Öl auch Juso ist im Bundestag. Vom Altersmäßig würde es wahrscheinlich passen. Und die da ja vielleicht teilweise ein bisschen marxistischer geprägt beziehungsweise grundlegende Kenntnis haben, ist das natürlich bemerkenswert, dass er jetzt dann so den Kapitalmarkt für die Arbeiter erschießen möchte.
Ja, und es ist natürlich blind gegenüber der Grundproblematik der Rente, denn dass überhaupt zum Beispiel so ein großes Loch ja in der Rentenversicherung ist, liegt daran, dass mit Agenda 2010 einfach die Lohnpolitik in Deutschland zerstört wurde und niedrige Löhne, vor allem der unteren 50%, dazu geführt haben, dass zu wenig in die Rente eingezahlt wurde. Ergo es auch viele Armutsrenten gibt, zu viele Armutsrenten. Und dagegen wird auch seine schöne Erzählung von, oh ja, letzten 40 Jahre im Schnitt 8% Rendite und die Arbeiter werden jetzt am Kapitalmarkt beteiligt, nichts ändern. So, und jetzt zu seinem Pendant von den Grünen, Katharina Beck, die dass Generation Kapital als große Innovation sieht. Wir hören mal rein.
Die wir in diesem Rentenpaket, auf die ich mich fokussieren will, das Generationenkapital, um diese Innovation geht es. Und das ist keine Kleinigkeit, wie Herr Mittelberg gesagt hat. Das ist doch keine Lachnummer. Wir geben hier in eine Innovation rein. Das ist etwas enorm Großes. Das hat Johannes Vogel schon gesagt. Wir nehmen bis zu 200 Milliarden Euro auf, um damit nämlich die Beitragszahlerinnen zu entlasten in Zukunft. Das ist eine Innovation, die wir uns hier finanzpolitisch trauen. Und das muss einfach einmal klargestellt werden. Das ist gerade dafür da, die Menschen zu entlasten und eben nicht, um für zusätzliche Belastungen zu sorgen.
Ja, Mensch, ja, also dass sie sich das trauen, diese finanzpolitische Innovation. Also eine wirkliche Innovation wäre, wenn man die 200 Milliarden in Grundlagenforschung ballert, damit die deutsche Produktivität mal wieder zunimmt und echte Innovationen betrieben werden. Also, dass Kohle am Aktienmarkt angelegt wird, ist so ein alter Hut. Das jetzt hier als Innovation zu verkaufen, das ist einfach, was für eine schöne Rednerei. Aber da muss man sagen, ist Katharina Beck ohnehin die Meisterin drin.
Ja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, beide, also Katharina Beck und auch Lennart Oehl, das waren jetzt nur zwei ganz kleine Ausschnitte aus den Reden, sie sagen auch noch andere Punkte. Katharina Beck zum Beispiel, dass ja bitte nicht in Kohle investiert werden soll und so weiter. Und Lennart Oehl macht auch noch Sachen zur Ungleichheit und lustigerweise nimmt er auch noch den schwedischen und norwegischen Staatsfonds als sozialdemokratisches Musterbeispiel für Geld an der Börse vom Staat. Das war sehr lustig, aber ja. Beides schon bemerkenswert.
Ja, ich fände ja mal das Gedankenexperiment lustig. Was wäre, wenn es alle Staaten machen würden? Ja, alle Staaten wollen ihre Renten jetzt am Aktienmarkt irgendwie verdienen und im Extremfall die Beitragssätze auf null reduzieren. Niemand muss mehr in die Rente einzahlen, die wird nur darüber finanziert. Dann würde man vielleicht merken, dass das ganze Konzept nicht aufgeht, weil nun ja, also die Einnahmen des einen eben die Ausgaben des anderen sind und nicht jeder kann sich an den dann jeweils ausländischen Renditen so darauf bedienen, dass die eigene Bevölkerung damit die Rente finanziert bekommt.
Vor allem ja. Im globalen Süden, wenn wir das jetzt mal wirklich praktisch durchgehen sozusagen, die kaufen ja ihre Aktien nicht in der heimischen Währung, sondern in der Fremdwährung, in Dollar, Euro, was auch immer. Und da haben sie natürlich überhaupt nicht die Verschuldungsspielräume. Das bedeutet umgekehrt natürlich, je nach Investitionsziel entsteht natürlich auch ein neues Nord-Süd-Gefälle, wenn wir jetzt quasi als Deutschland Geld aufnehmen und uns an afrikanischen Firmen beteiligen und dort die Gewinne rausziehen. Ist natürlich globaler diversifiziert, aber grundsätzlich passiert das natürlich dadurch.
Insgesamt, um vielleicht zum Schluss zu kommen, ich finde das jetzt mit der Aktienrente jetzt keine komplette Katastrophe. Es sind 10 Milliarden, die da jetzt jedes Jahr reingehen. Okay, also nach dem Motto, schadet nicht viel, bringt aber auch nicht viel, ist auf jeden Fall nicht die Lösung für Deutschlands Demografie- und Rentenproblem, was aus meiner Sicht ohnehin vielmehr ein Problem ist, wie kriegen wir es mit weniger Erwerbstätigen noch genauso viel Güter und Dienstleistungen zu produzieren, um ein Land mit viel mehr Rentnern durchzubringen. Und dann muss man über Vollbeschäftigung und Innovation und Investitionen reden. Und da sind 200 Milliarden in Schulen, Straßen und Brücken besser investiert und Grundlagenforschung als am Aktienmarkt. Aber okay, also man kann es schon machen, um die FDP glücklich zu machen. Mal 10 würde ich es jetzt bitte nicht machen wollen. Also dass es 2 Billionen statt 200 Milliarden werden. Wie siehst du das Ganze?
Ich bin ein Zacken kritischer als du. Es ist auch wahrscheinlich eine der wenigen Positionen, wo wir dann schon auseinandergehende Meinungen haben. Kommt ja nicht allzu oft vor, aber es ist ja genau deswegen spannend. Ja. Ich würde erstens sagen, es ist auch nicht allzu schlimm. Und in der Ampellogik ist es was man der FDP geben kann. Ich würde auch diese ganze linke Kritik mit, es ist Zockerei, ist auch Quatsch, ja. Global diversifiziert über Jahrzehnte. Da gibt es auch noch so einen Puffer bei so Auszahlungsmechanismen. Also das ist nicht die Kritik. Meine Kritik ist eher tatsächlich, weil sie es so als Innovation beschreiben, ist es natürlich das erste Mal, wo jetzt quasi sozialstaatliche Mechanismen durch den Kapitalmarkt finanziert werden sollen. Bei Kenfo mit hier Atomsicherheit und sowas, Atomentsorgung, ist es nochmal was anderes. Es ist keine sozialstaatliche Leistung. Deswegen ist es schon eine Innovation, eine neoliberale Innovation, quasi sozialstaatliche Leistung indirekt über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Und wenn wir jetzt Friedrich Merz als Kanzler haben, Der kann auf dieser Infrastruktur, die damit ja jetzt noch weiter ausgebaut wird, natürlich eine richtige Aktienrente einführen und so weiter. Deswegen bin ich schon, sehe ich, dass es in der Ampel Sinn ergibt, dass man der FDP das gibt. Aber auf einer weiteren Ebene kann es auch ziemlich gefährlich sein, diesen Weg jetzt zu gehen und zu normalisieren.
Ja, fair point. Nehmen wir so hin. Und lieber Lukas, ich danke dir dafür, dass du uns hier in Sachen Rentenpaket Licht ans Fahrrad gemacht hast.
Alles klar, vielen Dank auch. Das war ja nur die erste Lesung und mal gucken, vielleicht geht es irgendwann weiter, wenn es dann da eine Einigung gibt.
Wir sind gespannt, was die FDP da noch rausverhandeln kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da lassen, Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr mehr über Lukas erfahren wollt, gibt's alles in der Videobeschreibung. Videos hier bei Geld für die Welt immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.